Ja, auch guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Und ich lade euch ein, mit mir Matthäus Kapitel 12 aufzuschlagen, wer eine Bibel hat. Und sonst kommt der Text vielleicht auch an die Wand, das weiß ich nicht. Jedenfalls wollen wir die Verse, Matthäus Kapitel 12, die Verse 38 bis 42 zusammen betrachten. Matthäus 12, Kapitel 38 bis 42. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Soweit Gottes Wort. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Himmlischer Herr, ich möchte dir danken für dein Wort. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Herr Jesus, das gilt auch für diese Worte von dir, die wir gerade gehört haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Worte richtig zu verstehen, darunter zu bleiben. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, darüber zu predigen. Und Herr, wir haben das gehört von den Ohren, dass du uns Ohren gibst zu hören. Amen. Ja, stellt euch mal vor, ihr werdet auf Schritt und Tritt überwacht. Jedes Wort, das ihr sagt, wird aufgezeichnet, jede Bewegung registriert. Ja, das ist für uns ja fast Normalität, ne? Heute nutzen wir dafür Videokameras, GPS-Ortung oder versteckte Wanzen. Und natürlich zur Zeit von Jesus gab es diese Technik noch nicht. Aber wenn man die Evangelien liest, merkt man, Jesus stand unter ständiger Dauerüberwachung. Die religiöse Elite aus Jerusalem belauerte ihn ununterbrochen. Schon Johannes der Täufer stand unter solcher Beobachtung. Die Pharisäer schickten extra Priester in die Wüste, um ihn auszuhorchen. Wer bist du überhaupt? Bei Jesus ging diese Überwachung noch viel weiter. Seine Kritiker, die waren sich für nichts zu schade. Als die Jünger einmal hungrig durch ein Kornfeld gingen und ein paar Ähren rupften, da standen die Pharisäer sofort parat. Am Sabbat ein Riesenskandal für sie. Jesus musste sich dafür rechtfertigen. Das muss man sich mal vorstellen, dass seine Freunde ein paar Ähren gerupft haben und ein paar Körner gegessen haben. Und genau diese Truppe, eine offizielle Delegation von Schriftgelehrten und Pharisäern, konfrontiert Jesus auch in unserem Predigttext. Sie kommen zu ihm und fordern ein Semaion, also ein Zeichen, einen göttlichen Fingerzeig, einen unmissverständlichen Beweis aus dem Himmel. Warum tun sie das? Wollen sie wirklich glauben? Wollen sie, dass er ihre letzten Zweifel ausräumt? Nun, im Alten Testament gibt es unzählige Verheißungen auf den Messias, den Retter, den König, der den Thron Davids wieder aufrichtet. Und das Volk wartete sehnsüchtig. Seit Jahrhunderten hatte Gott geschwiegen, keine neuen Propheten, keine Wunder. Und plötzlich taucht dieser Jesus von Nazareth auf. Der Sanhedrin, der oberste religiöse Rat in Jerusalem, hatte für solche Fälle ein festes System. Der bekannte jüdische Bibellehrer Arnold Fuchtenbaum erklärt das so: Wenn damals das Gerücht aufkam, dass jemand mit besonderer Vollmacht auftrat, dann schickte Jerusalem Ermittler los. Sie sollten prüfen, ob dieser angebliche Messias die Kriterien erfüllt. Und die Rabbiner hatten dafür drei ganz spezifische Tests festgelegt. Drei messianische Wunder, die ein normaler Mensch niemals tun konnte. Erstens die Heilung eines jüdischen Aussätzigen. Denn Heilungen von Aussatz waren im Alten Testament extrem selten. Nur von der Heilung von Moses Schwester Mirjam und von der Heilung des syrischen Heerführers Naaman wird uns berichtet. Aber einmal war es eine Frau, ein anderes Mal ein Fremder, weil seit der gesetzlichen Regelung des Aussatzes durch Moses kein jüdischer Mann von Aussatz geheilt worden war, galt dies als einer der ultimativen messianischen Tests. Zweitens, die Austreibung eines stummen Dämons. Zwar kannte man auch in Israel Leute, die böse Geister austrieben, aber diese Exorzisten mussten den Geist nach seinem Namen fragen, um ihn zu vertreiben. Ein stummer Geist konnte aber ja nicht antworten. Also der Geist spricht ja immer durch den Menschen. Und wer einen stummen Dämon austrieb, musste der Messias sein. Und drittens, die Heilung eines Blindgeborenen. So etwas war im gesamten Alten Testament noch nie passiert. Wer diese drei Zeichen tat, bestand die Identitätsprüfung. Dann war klar, das ist der Gesalbte Gottes. Und jetzt wird es hochdramatisch. Denn genau in dem Moment, in dem unser Predigttext spielt, hatte Jesus diese messianischen Tests ja längst bestanden. Als Johannes der Täufer im Gefängnis saß und ihm auf einmal ganz menschlich Zweifel aufkamen, schickte er einige seiner Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und was antwortete Jesus? Vollbrachte er ein Schauwunder auf Bestellung? Nein, er verwies einfach auf die Fakten. Er sagte: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und Johannes, denke ich, verstand diese Botschaft sofort. Die Zeichen stimmten, die Beweise lagen auf dem Tisch, seine Zweifel waren verflogen. Und wir können uns vorstellen, wie sehr Johannes dann im Gefängnis erleichtert war, dass sein Dienst, den er getan hatte, wirklich der richtige Dienst war. Dass er hingewiesen hat auf diesen Jesus und gesagt hat: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und nur ein Abschnitt vor unserem Text geschieht wieder Gewaltiges. Es wird ein Mann zu Jesus gebracht, der blind und stumm war, ausgelöst durch einen bösen Geist. Schlimmer ging es ja kaum. Jesus heilt ihn, der Mann kann plötzlich sehen und reden. Zwei messianische Kriterien auf einen Streich. Und die Volksmenge begreift es sofort. Sie gerät außer sich vor Staunen und fragt: Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Das heißt, dieser ist doch nicht der Messias? Und eigentlich hätte jetzt die Stunde der religiösen Elite schlagen müssen. Die Schriftgelehrten hätten jubeln, tanzen und Gott loben müssen. Unser Warten hat ein Ende. Wir haben ihn gefunden. Aber was tun sie? Es ist schier unfassbar. Sie können die Wunder nicht leugnen, also verdrehen sie die Absicht. Sie schleudern Jesus die hochgradig beleidigende Behauptung entgegen: Der treibt die Dämonen nur durch Beelzebul aus, den Obersten der Teufel. Mit anderen Worten: Hör zu, Jesus, deine Wunder sind zwar echt, aber sie kommen direkt aus der Hölle. Was für eine bodenlose Frechheit. Was für eine unfassbare Hartherzigkeit. Obwohl Jesus alle von ihnen selbst aufgestellten Regeln erfüllt hatte, lehnten sie ihn ab. Und genau in dieser verhärteten Stimmung fordern sie jetzt in Vers 38: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Versteht ihr die ganze Absurdität? Sie stehen mitten im Licht der offensichtlichsten Wunder und verlangen nach einem Beweis. Sie wollen kein Zeichen, um glauben zu können. Sie wollen ein Schauwunder, um ihn zu Fall zu bringen. Und das war reine Arroganz, verpackt in ein schmeichelhaftes Lehrer. Warum hatten sie so ein massives Problem mit Jesus? Warum fühlten sie sich von ihm bedroht? Die Bibel gibt uns zwei ganz nüchterne Antworten: Neid und Angst. Zum einen war es blanker Neid. Jesus redete und handelte mit einer göttlichen Autorität, die sie selber nicht besaßen. Schon der römische Statthalter Pilatus merkte später beim Prozess sofort, dass die hohen Priester Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Zum anderen war es die nackte Angst um ihre Privilegien. Im Johannesevangelium sagen sie es ganz offen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Rom hatte den religiösen Führern in Jerusalem weitgehend freie Hand gelassen. Sie hatten Macht, sie hatten Geld, sie hatten Status. Und sie hatten panische Angst, dass dieser Zimmermann aus Nazareth ihnen das Volk abspenstig macht und das System, was für sie so gut lief, ins Wanken bringt. Deshalb bleibt ihr Herz verschlossen. Und deshalb antwortet Jesus auch so scharf: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Böse, weil sie die Wahrheit absichtlich ignorieren, und ehebrecherisch, weil das Volk Israel, das im Alten Testament oft als die Braut Gottes bezeichnet wird, geistlich ihrem Gott untreu geworden sind. Schon zu Zeiten Moses hatte der Herr seinem Volk sagen müssen: Wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Und nun steht der Schöpfer des Universums in Menschengestalt vor ihnen. Das müssen wir uns nur mal bildlich vorstellen. Und sie behandeln ihn wie einen Zauberkünstler, der für sie ein paar Kunststückchen machen soll. Aber Jesus lässt sich nicht auf diese Spiele ein. Er sagt: Es gibt kein Wunder auf Bestellung. Ihr bekommt nur, in Anführungszeichen, ein einziges Zeichen, das Zeichen des Propheten Jona. Was meint Jesus damit? Warum lenkt er den Blick auf diesen widerspenstigen Propheten aus dem Alten Testament, der erst von einem riesigen Fisch verschluckt werden musste, bevor er bereit war, Gottes Auftrag auszuführen? Jesus erklärt es selbst in Vers 40: Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Zur Erinnerung, Jonas Kapitel 2, da sagt die Schrift: Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und er antwortete mir: Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoße mich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube heraus, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Über diesen Satz freue ich mich am meisten immer, denn ich weiß, wie der auf Hebräisch heißt. Auf Hebräisch heißt der Yeshua Tala Yahweh. Bei dem Herrn ist Rettung. Yeshua Tala Yahweh. Könnt ihr euch merken, dann könnt ihr schon ein bisschen Hebräisch. Und ja, da kommt, was ich so schön fand, da kommt Jesu Name vor und der Name Yahwehs in diesem einen Satz. Bei dem Herrn ist Rettung. Yeshua Tala Yahweh. Vers 11: Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land. Also Jonas krasses Erlebnis deutete Jesus als einen prophetischen Hinweis auf sein eigenes Leiden und Sterben, auf sein Begräbnis und seine Auferstehung. Und unbestreitbar ist Jonas Geschichte zuerst einmal auch eine Geschichte außerordentlicher Wunder. Dass ein Mensch im Magentrakt eines Wales oder anderen Fisches vergleichbarer Größe Stunden oder gar Tage überlebt, ist biologisch unmöglich. Bereits nach wenigen Minuten würde er aufgrund von Sauerstoffmangel ersticken und durch die aggressiven Verdauungssäfte in kürzester Zeit verätzt und zersetzt werden. Es gibt manchmal so gut dokumentierte Berichte, dass Leute tatsächlich von großen Walen meinetwegen verschluckt wurden, aber die waren immer nur im Maul des Tieres und waren ja nach wenigen Sekunden eigentlich wieder draußen. Deshalb vermuten einige Ausleger, Gott habe diesen Fisch, dieses Seeungeheuer extra für Jona geschaffen. Aber wie auch immer, es war ein übernatürliches Eingreifen Gottes, ein unfassbares Wunderzeichen. Und indem Jesus nun weitere Wunder und Zeichen verweigert, aber gleichzeitig auf Jona hinweist, kündigt er ein noch viel größeres Zeichen an. Das größte Wunder der Menschheitsgeschichte, seinen eigenen Tod und seine triumphale Auferstehung. Tot und begraben sein, aber nach 3 Tagen aus dem Grab wieder herauskommen. Mehr geht nicht. So wie der Fisch Jona nach 3 Tagen und Nächten an Land ausspuckte, so würde die Erde Jesus nach 3 Tagen und Nächten wieder freigeben, weil der Tod den Herrn des Lebens nicht halten kann. Mehr geht nicht. Allerdings wirft diese Aussage Jesu ein Problem auf. Wenn wir allgemein angenommen, Jesus am späten Freitagnachmittag begraben wurde und am 3. Tag wieder auferstanden ist, also am Sonntagmorgen, wie kann er dann sagen, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grab verbrachte? Von Freitagabend bis Sonntagmorgen, das sind nur 2 Nächte und 1 Tag. Wo bleiben die 3 Nächte und 3 Tage, von denen Jesus hier spricht? Es gibt im Wesentlichen 2 mögliche Versuche, diesen scheinbaren Widerspruch zu lösen. Den ersten finden wir in den meisten Kommentaren. Und so erklärt es auch der Bibellehrer Roger Libby in seinem Buch über die Passionsgeschichte, über die Passionswoche. In der hebräischen Denkweise gilt ein angebrochener Kalendertag bereits als ganzer Tag. 1 Tag und 1 Nacht sind ein Ona und ein Teil des Ona ist wie das Ganze, heißt es im Jerusalemer Talmud. Nach dieser Logik zählt der Zeitraum von der Grablegung am Freitag kurz vor Sonnenuntergang bis zur Auferstehung in der Nacht zum Sonntag als 3 Tage, auch wenn es nur maximal 39 Stunden sind, eher weniger, denn das Grab war bei Tagesanbruch ja bereits leer. Wo ich da überlegt habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist ein bisschen wie beim Mietwagen. Kaum bringst du den eine Stunde zu spät zurück, dann musst du den ganzen Tag bezahlen. Und so sehr befriedigend finde ich diese Antwort wirklich nicht. Sagt unser Herr doch an anderer Stelle, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Und daraus ergibt sich ganz logisch, auch die Nachtzeit hat 12 Nachtstunden. Also wenn also jemand irgendwelche auch jüdische Traditionen bemüht, um die klare Aussage des Geistes Christi im Buch Jona oder seine Aussage in Matthäus 12, Vers 40 als Menschensohn auf Erden zu relativieren und in Frage zu stellen, dürfen wir uns da nicht zumindest fragen, inwieweit er sich dann hier damit von der Schrift als absolute Autorität verabschiedet hat? Nun, menschliches Erkenntnis ist Stückwert, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Jedenfalls gibt es aus der festen Überzeugung heraus, dass Jesus meint, was er sagt und sich weder irren kann noch sich verzählt hat, durchaus alternative Deutungsversuche, seine Worte ganz deutlich, ganz wörtlich zu nehmen. Allerdings ändert sich dann das Bild der Karwoche massiv. Und so bleiben die kirchliche Tradition und viele Bibellehrer fest bei den 3 Tagen, in Anführungszeichen, von Freitagabend bis Sonntagmorgen. Der Schlüssel zu einer anderen Auslegung liegt in einem Detail, das oft übersehen wird, nämlich darin, dass es in der Passionswoche 2 Sabbate gegeben haben kann. also das Passafest, zu dem Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen ist, wäre demnach der Beginn des ersten großen Jahresfestes, das Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest dauerte 7 Tage und startete mit einem Sabbat und endete mit einem Sabbat. Also der erste Tag davon war ein Sabbat, ein jährlicher Festsabbat. So steht es auch im Alten Testament. Ein hoher Feiertag am 15. Nisan, der auf jeden Wochentag fallen konnte. Und dann der wöchentliche Sabbat, unser Samstag. Da aus dem Johannesevangelium deutlich hervorgeht, dass Jesus am Rüsttag oder auch Vorbereitungstag vor diesem Festsabbat gekreuzigt worden ist, Johannes 19,31 spricht von einem Megasabbat, haben Kreuzigung und Grablegung am 14. Nisan stattgefunden. Zwischen diesem Festsabbat und dem Wochensabbat muss mindestens ein normaler Geschäftstag gelegen haben, denn in Markus 16, Vers 1 heißt es, und als nun der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu einbalsamieren zu können. Diese Öle und Spezereien mussten zu Salben zubereitet werden, was sicherlich auch einige Zeit in Anspruch genommen hat. Als dann abends der normale Wochensabbat begann, ruhten die Frauen erneut, so steht es auch im Evangelium, konnten aber das Ende der Nacht zum Sonntag nicht mehr aushalten und liefen vor Sonnenaufgang zum Grab, aus dem Jesus bereits auferstanden war. Aus all dem ergibt sich, dass die Kreuzigung und Grablegung, oder das kann man jedenfalls folgern, nicht erst am Freitag, sondern bereits vor Sonnenuntergang am Mittwoch stattgefunden haben muss, dem Rüsttag vor dem jährlichen Festsabbat, an dem Tag, da auch die Lämmer für das Passafest geschlachtet wurden. Nur so, der jüdische Tag beginnt ja nicht um Mitternacht, sondern bereits am Vorabend nach Einbruch der Dunkelheit kommen wir auf die 72 Stunden, die Jesus nach seinen eigenen Worten im Grab war. 24 Stunden von Sonnenuntergang an unserem Mittwoch bis zum Sonnenuntergang am Donnerstag plus 24 Stunden vom Sonnenuntergang an unserem Donnerstag bis zum Sonnenuntergang am Freitag plus 24 Stunden vom Sonnenuntergang an unserem Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag. Das heißt, am Ende des Samstags, also dem ganz normalen jüdischen Wochensabbat, sind dann die 3 Tage und 3 Nächte vollendet gewesen und Jesus ist aus dem Grab auferstanden. Nach jüdischem Glauben galt der Mensch übrigens erst nach 3 kompletten 24-Stunden-Tagen als unwiderruflich tot. Das Zeichen des Jona wäre so buchstabengetreu erfüllt. Ja, aber, kommt vielleicht ein Einwand, steht nicht auch ausdrücklich in der Bibel, dass Jesus am Ostermorgen auferstanden ist? Das wäre nach der von dir vorgestellten Auslegung bereits der 4. Tag unmöglich, wo er doch verheißen hat, am 3. Tag aufzustehen. Ja, eigentlich kannst du dich da nur auf Markus 16, Vers 9 beziehen. Das ist die einzigste Stelle, aus der man das eventuell schließen könnte. Da heißt es nämlich in der Elberfelder Bibel, als er aber früh am 1. Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Was wir dabei aber nicht übersehen dürfen, ist, dass man diesen Vers auch durchaus anders übersetzen kann. Der Vers im altgriechischen Original liest sich in der Wortreihenfolge so. Auferstanden aber früh am 1. der Woche erschien er zuerst Maria. Also das Zeitfenster früh am 1. Tag der Woche steht dabei genau in der Mitte zwischen den beiden Verben. Anastas, auferstanden, und Ephane, erschien er. Da es im griechischen Original keine Kommas gibt, lässt sich der Satz auf 2 Arten gliedern. Möglichkeit A, das ist die traditionelle Lesart, als er aber auferstanden war, früh am 1. Tag der Woche, erschien er. Die Zeitangabe bezieht sich hier auf die Auferstehung. Jesus stand am Sonntagmorgen auf. Möglichkeit B, als er aber auferstanden war, erschien er früh am 1. Tag der Woche zuerst. Hier bezieht sich die Zeitangabe auf das Erscheinen. Jesus war irgendwann vorher auferstanden und erschien am Sonntagmorgen der Maria. Das Wort Anastas, auferstanden, ist dazu ein Partizip Aorist. Und diese Aoristform, die es nur im Griechischen gibt, beschreibt oft eine Handlung, die der Hauptaktion Epiphane er erschien, zeitlich vorausgeht. Das bedeutet, er war bereits auferstanden, Vergangenheit, und dann am Sonntagmorgen erschien er ihr. Eigentlich ist das sogar logischer, denn niemand hat tatsächlich den Moment der Auferstehung physisch beobachtet. Die Evangelien beschreiben alle nur das leere Grab und die darauf folgenden Erscheinungen. Es ist also viel logischer, dass Markus präzise das zeitlich festlegt, was er auch bezeugen konnte, nämlich das Erscheinen vor Maria am Sonntagmorgen. Und es gibt noch ein weiteres historisches Puzzleteil, das die alternative Deutung stützt. Bis ins 4. Jahrhundert feierten viele Christen das Leiden und die Auferstehung Jesu nämlich immer am jüdischen Passafest, egal auf welchen Wochentag dieses fiel. In vielen Sprachen, zum Beispiel im Niederländischen, wo Ostern Pasen heißt, hat sich die Erinnerung daran lebendig gehalten. Doch Kaiser Konstantin wollte im Jahr 325 auf dem Konzil von Nikäa eine absolute Trennung vom Judentum. Er schrieb damals in einem Brief: Es erschien uns als eine unwürdige Sache, bei den Feiern dieses heiligsten Festes der Gewohnheit der Juden zu folgen. Wir wollen nichts mit diesem verhassten Volk zu tun haben. Ostern wurde per Gesetz auf den Sonntag verlegt, den Tag der Sonne, den Konstantin auch als staatlichen Ruhetag einführte. Durch diese bewusste Loslösung von den jüdischen Wurzeln ging uns das Gespür für die biblischen Feiertage verloren. Wer in den Evangelien Sabbat liest, denkt automatisch an Samstag und übersieht die jährlichen Festsabbate. Aber, und das ist mir ganz wichtig, das Zeichen des Jonas wurde uns sicherlich nicht gegeben, um mathematische Pedanterie zu befriedigen oder Streit unter uns Jesus-Jüngern auszulösen. Es ist keine minutengenaue Stoppuhrangabe. Jeder soll für sich selbst entscheiden, ob er mehr der zugegebenermaßen sehr alten christlichen Tradition vertrauen will oder sich im schlichten Glauben auf Jesu Worte verlässt. Ob wir nun vom Mittwoch an zählen oder von Freitag unter Einbeziehung der angebrochenen Tage, das Ergebnis bleibt genau dasselbe. Jesus brachte diesen Vergleich mit Jona, um auf die absolute Tiefe seines Todes und die unumstößliche Gewissheit seiner Auferstehung aufmerksam zu machen. Die Botschaft lautete, er war wirklich tot und er ist wirklich auferstanden. Und allein das zu glauben, ist heilsentscheidend. Denn da am Kreuz und danach geschah so viel mehr, als man mit bloßem Auge sehen kann. Dort wurde der größte Sieg der Geschichte erkämpft. Jesus, das unschuldige Lamm, nahm die Schuld von uns allen auf sich. Den gerechten Zorn Gottes über unsere Sünde, den hat Christus auf Golgatha getragen. Alle Wogen und Wellen, um nochmal auf dieses Jona-Bild zurückzukommen, sind über ihn hinweggegangen. Damit wir frei sind, damit wir wieder Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben können und dass er am dritten Tag auferstand, das ist Gottes Stempel unter diesem Werk, der Beweis, es ist vollbracht, das Opfer ist angenommen. Er war wirklich tot und er ist wirklich auferstanden. Und dann setzt Jesus ein riesiges Ausrufungszeichen hinter diese Botschaft. Er sagt, Vers 41, und siehe, mehr als Jona ist hier. Was für ein gewaltiger Unterschied doch zwischen Jesus und Jona. Der Prophet Jona, der Sohn Amitas aus Gath-Hefer, war im Anfang ein unbrauchbarer Zeuge. Er war ungehorsam und floh vor Gott. Er musste erst von Gott zubereitet werden. Der Herr Jesus war immer gehorsam. Er tat den Willen Gottes von Herzen. Er ist der treue Zeuge, der immer aus der Gemeinschaft mit Gott heraus handelt. Jona hatte eine Botschaft des Gerichts. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Jesus brachte eine Botschaft der Rettung. Er kam nicht, um zu richten, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jona predigte nur einer einzigen Stadt. Jesus kam heilbringend für alle Menschen. Jona war frustriert, als die Einwohner Ninives umkehrten, weil er ihnen die Gnade Gottes nicht gönnte. Das waren ja die Assyrer, die Todfeinde des Volkes der Juden. Jesus sehnt sich danach, dass alle Menschen gerettet werden. Und der tiefste Unterschied, ja auch Jona opferte sich für andere, sein vermeintlicher Tod bedeutete tatsächlich die Rettung für die Seeleute. Sein Opfer war allerdings die Folge seiner eigenen Sünde, seines Ungehorsams, der das furchtbare Unwetter heraufbeschworen hatte. Er hatte den Tod verdient. Bei unserem Herrn war das völlig anders. Er war völlig unschuldig und schmeckte die Bitterkeit des Todes, um uns Schuldige zu retten. Jona wanderte 3 Tage durch die heidnische Stadt Ninive. Er wirkte kein einziges Wunder. Seine Predigt hatte im Hebräischen gerade einmal 5 Wörter. Und trotzdem kehrten die Menschen dort um und taten Buße. Und jetzt steht Jesus vor der religiösen Elite Israels. Er spricht in der Vollmacht des lebendigen Gottes. Er tut Wunder über Wunder und sie weigern sich zu glauben. Deshalb sagt Jesus, dass das ernsthafte Konsequenzen haben wird. Nochmals Vers 41. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Also diese Leute da in Ninive hatten fast kein Licht und haben trotzdem reagiert. Viele der Zeitgenossen Jesu hatten das volle Licht und haben trotzdem nicht geglaubt. Und in Vers 42 setzt Jesus sogar noch einen drauf. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Also diese heidnische Königin nahm damals unter wahrscheinlich sehr großen Strapazen eine Reise von 2400 Kilometern durch die glühende Wüste auf sich. Warum? Ja, nur um die menschliche Weisheit eines Salomo zu hören. Die Pharisäer mussten keine 2400 Kilometer reisen. Der König der Könige war direkt zu ihnen gekommen. Salomo erforschte die Pflanzenwelt, Jesus hat sie erschaffen. Salomos Reichtum war vergänglich, Jesu Reichtum ist ewig. Salomo legte dem Volk schwere Lasten auf für seine Rüstungs- und Bauprojekte. Jesu Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und er trug unsere Lasten bis ans Kreuz auf seinen eigenen Schultern. Salomo verfiel am Ende dem Götzendienst, starb und sein Reich zerfiel. Jesus starb, stand auf, sein Königreich wächst seit 2000 Jahren und wird niemals enden. Die Königin von Saba suchte die Weisheit Salomos und hier steht die personifizierte Weisheit Gottes mitten unter ihnen und sie haben keinen Platz für ihn. Ja, wir zeigen heute so unheimlich schnell mit unseren Fingern auf diese Pharisäer. Wir schütteln den Kopf und denken, wie konnten sie nur so blind sein? Wie kann man mitten im Licht so verhärtet sein? Aber ein jeder prüfe sich selbst. Wie oft verhalten wir uns ganz genauso oder zumindest ähnlich? Wie oft warten wir auf ein Zeichen, bevor wir Gott ganz vertrauen? Wie oft beten wir, Herr, wenn du mir in diesem Job Erfolg gibst, dann werde ich dir demnächst wirklich ganz treu immer meinen Zehnten überweisen. Oder Gott, wenn du diese Krankheit genauso heilst, wie ich mir das vorstelle, dann glaube ich ganz fest an dich. Wir fordern Bedingungen und Beweise ein, bevor wir den nächsten Schritt im Glauben gehen wollen. Aber Jesus sagt uns heute, das größte Zeichen ist längst geschehen. Das Grab ist leer. Das Zeichen des Jonas ist historische Realität. Es ist die unumstößliche Bestätigung Gottes, dass er den Sohn, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass die Sünde besiegt ist und der Tod keine Macht mehr über das Leben hat. Mehr Beweis kommt nicht. Mehr Beweis brauchst du eigentlich nicht. Natürlich lehnt die Bibel die Forderung nach Zeichen nicht rundheraus ab. Es gibt etliche biblische Beispiele, in denen Menschen in besonderen Situationen Gott um ein Zeichen bitten. So erwidert Gideon in Richter 6, 17 dem Herrn: Wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Oder David, der in Psalm 86 betet: Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass die, die mich hassen, es sehen und beschämt werden, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Und ich denke, dass viele von uns in bestimmten Lebenssituationen schon so ähnlich gebetet haben. Herr, in dieser Krankheit, bei diesem Verlust brauche ich jetzt einfach ein Zeichen deiner Nähe. Herr, ich bin mir so unsicher, gib mir ein Zeichen, damit ich die richtige Entscheidung treffe. Bei der Partnerwahl, bei der Berufswahl, bei der Wohnungssuche oder bei der Frage, in welche Gemeinde ich gehen soll. Und das ist auch okay so. Wir dürfen Gott um alles bitten. Er antwortet gerne auf aufrichtige Gebete. Aber wir müssen sehr gut aufpassen, dass unsere Suche nach Zeichen nicht zu einer billigen Ausrede wird, um den Ruf zur Umkehr auszuweichen. Denn darum geht es in diesem Text. Es geht um unsere Reaktion auf Jesus. Wenn du heute hier sitzt und merkst, ich habe diesen Schritt zum rettenden Glauben eigentlich noch nie ganz bewusst getan, dann möchte ich dir eine ganz einfache Frage stellen. Worauf wartest du noch? Was muss denn noch passieren, um dich zu überzeugen, dass Jesus Gott ist? Die Männer von Ninive hatten nur eine 5-Worte-Predigt von einem griesgrämigen Propheten und sie änderten ihr Leben. Die Königin aus dem Süden hatte nur ein vages Gerücht und sie reiste 2400 Kilometer durch die Wüstenglut. Du hast so viel mehr. Du hast das vollendete Werk Jesu am Kreuz. Du hast die komplette Bibel, Altes und Neues Testament auf deinem Nachttisch. Darin enthalten mindestens 2 Dutzend Hunderte von Jahren alten, bis ins kleinste Detail gehende Vorhersagen, allein zum Leiden und Sterben des Messias, die sich alle präzise erfüllt haben, was jeden Zufall ausschließt. Du hast das Zeugnis von Millionen von Christen, viele, die uns vorausgegangen sind, aber viele, die jetzt mit uns auf dieser Erde leben. Gott wird uns am Ende nicht danach beurteilen, wie viel wir theoretisch wussten, sondern wie wir auf Jesus reagiert haben. Er steht heute vor dir unendlich größer als Jona, unendlich größer als Salomo. Seine Einladung steht, kehr um und vertraue ihm. Und diese Einladung zur Buße, zur Umkehr gilt genauso für uns, die wir schon lange gläubig sind und sonntags in der Gemeinde sitzen. Buße ist kein einmaliges Event, das wir bei unserer Bekehrung abhaken und dann vergessen. Ein Leben mit Jesus ist ein Lebensstil der Buße. Jedes Mal, wenn das Wort Gottes uns korrigiert, lass uns Buße tun. Jedes Mal, wenn der Heilige Geist uns eine Sünde aufzeigt, einen falschen Stolz, einen bitteren Gedanken, lass uns nicht die Herzen verhärten wie die Pharisäer, sondern Buße tun. Die Königin von Saba reiste monatelang für ein bisschen Weisheit Salomos. Und wir haben die vollkommene göttliche Weisheit direkt vor uns, schwarz auf weiß in Gottes Wort. Sind wir bereit, morgens aufzustehen, die Bibel aufzuschlagen und diese Weisheit wirklich zu suchen, sie zu studieren, über sie nachzusinnen, sinnen und unser Denken komplett von ihr durchdringen zu lassen? Der, der unendlich viel größer ist als Salomo, lebt durch seinen Geist in uns. Er ist nicht bloß ein netter Berater für unsere Lebensentscheidungen. Er ist nicht einfach nur die Notlösung für unsere Alltagsprobleme. Er ist der auferstandene Herr, der König der Könige. Jesus lebt und möchte der Herr in allen Bereichen unseres Lebens sein. Das Zeichen ist gegeben, das Grab ist leer. Worauf warten wir noch? Bevor ich Amen sage, möchte ich nochmal mit uns beten. Lieber Herr und Heiland Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen noch einmal für dein Wort. Du hast uns heute vor Augen geführt, dass wir keine spektakulären Zeichen fordern müssen, um dir zu vertrauen. Das größte und wunderbarste Zeichen hast du längst geschenkt, das Zeichen des Jona. Danke, dass du 3 Tage und Nächte im Schoß der Erde warst, den Tod besiegt hast und auferstanden bist. Darin allein liegen unser Heil, unser Leben und unsere Seligkeit. Wir bitten dich, schenk uns durch deinen Heiligen Geist echte Buße und ein umgekehrtes Herz. Öffne uns die Augen, damit wir dich als unseren größten Schatz erkennen, als unser Ein und Alles. Verändere unseren Blick, damit wir die vielen kleinen Wunder deiner Güte und Liebe täglich um uns herum wahrnehmen und staunend anbeten. Nimm uns die Angst vor dem Tag des Gerichts und schenk uns eine feste, unerschütterliche Zuversicht, einmal gerettet und selig vor dir zu stehen, in der großen Gemeinschaft derer, die durch deine Gnade umgekehrt sind, mit den Menschen aus Ninive, der Königin aus dem Süden und all jenen, die deinen Rufen gehört und Buße getan haben. Ja, Herr, zieh uns zu dir und lass dieses Wort in unserem Herz Frucht bringen. Amen.